Sachen, die man nur vor einem Podcast hört, ist, ich glaube, ich sehe dich sprechen. Hallo zu Eigentlich Alles, der Folge 51. Wer das nicht versteht, ist egal, Dennis und ich verstehen es. Hallo Dennis,
hallo.
Ich bin Norbert.
Ja, das ist richtig. Hallo Norbert, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe wieder eine kleine Einkaufsgeschichte. Meistens gehe ich montags immer vor dem Podcast, wenn wir Podcast aufnehmen, einkaufen. Und mir ist gerade im Einkaufskorb in den Joghurt, ich kaufe immer solche großen Joghurts, diese halben Liter Joghurts hier für Müsli und so, diese Natur, hier neutralen, ist mir natürlich das Duschgel reingefallen und komplett einmal, ja, in den Joghurt rein, das Duschgel.
Schön, das klingt. Nicht,
okay. Wir haben heute eine neue Technik. Kann sein, dass es ein bisschen komisch wird. Mal gucken, wie es läuft in der nächsten Stunde.
Richtig, wir arbeiten dran. Ich wollte nur sagen, das klingt nach einem sehr, sehr gewagten Rezept für Müsli, aber nach einem sehr gesunden Shampoo.
Das stimmt. Na, mal gucken, was besser. Nee, es ist ja noch zu gewesen. Das ist ja zum Glück, keine Flüssigkeiten haben sich getroffen. Nur die Plastikumrahmung des Duschgels hat sich mit dem Inneren des Joghurtbechers vereinigt. Wie geht's dir, Dennis?
Mir geht's gut. Ich bin fleißig, hatte ein volles Wochenende, aber jetzt ist alles entspannt. Ich war auch gerade einkaufen, lustigerweise, weil ich heute zu faul war zum Autofahren. Das klingt ganz merkwürdig als Logik, aber ich hatte tatsächlich keinen Bock, Auto zu fahren. Also bin ich zu Fuß zum Supermarkt gegangen, hier so irgendwie eine Viertelstunde einmal über den Berg und wieder zurück. Aber das war auch ganz schön. Und wenn wir hier fertig sind, werde ich mir was zu essen kochen und dann ist der Montag geschafft.
Was hast du vor?
Chili, was wird's geben? Mit falschem Kahne.
Ah, auch gut, sehr lecker. Ich habe noch von gestern Quark über und noch ein paar Kartoffeln, meine Bratkartoffeln mit Quark.
Das ist auch hervorragend.
Ja, finde ich auch. Sowieso, Quark ist sowieso eine ganz, ganz tolle Erfindung. Was war denn am Wochenende los, wenn du sagst, es war so voll?
Oh Gott, was war denn dieses Wochenende? Ich war beim Fußball. So viel war es eigentlich gar nicht, aber es hat sich irgendwie alles so hingezogen. Irgendwie Samstag irgendwie unterwegs gewesen, hier Ordnung gemacht, Sonntag war Fußball. Ich habe ein bisschen mit meinem Kumpel die Planung für unseren nächsten USA-Trip vorangetrieben und irgendwie war das alles so Kleinkram und dann war das Wochenende schon weg. Und weil die letzten Wochen auch insgesamt relativ voll waren, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, war das dann halt ein bisschen viel. Und deswegen, genau, fühlte es sich voller an, als es ist jetzt, wo ich anfange, es zu formulieren.
Manchmal ist es auch gar nicht mal schlecht, sich nichts vorzunehmen oder einfach mal Zeit für sich zu nehmen und zu Hause zu bleiben. Ich bin ein großer Fan vom Zuhausebleiben, aber es ist ja hinlänglich bekannt. Da fängt Fußball. Wir haben am Wochenende, ich war auf der Romantika in Bautzen. Das ist ein Stadtfest mit ein bisschen schönerer Beleuchtung und ein bisschen hässlicherem Namen. Und da bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen und da sind wir auch auf Frauenfußball gekommen, weil er mit dem hiesigen Fußball viel zu tun hat. Und da einfach eine Frage an dich, wieso, oder jetzt ist keine wertende Frage, sondern einfach nur eine faktische Frage, wieso ist der VfL Wolfsburg so eine sehr gute Frauenfußballmannschaft?
Weil die das einfach viel länger als viele andere konsequent durchziehen.
Das kann man. Okay, es hat jetzt nicht. Okay.
Also, ne, da steckt halt auch Geld drin. VW hat das sehr, sehr früh mit supported über den VfL. Und so läuft das dann halt. Also, das ist halt. Die schmeißen jetzt auch nicht beliebig viel Geld mit rein, haben aber über lange, lange Zeit die beste Mannschaft in Deutschland gehabt. Kann man, glaube ich, relativ souverän so sagen. Jetzt hat der FC Bayern ganz, ganz viel nachgekauft. Und zwar halt auch in Preiskategorien, die für den VfL dann unerreichbar sind. Und deswegen sind die jetzt die stärkste Mannschaft in Deutschland. Das muss man, glaube ich, auch sich eingestehen.
Es ist ähnlich wie im deutschen Basketball. Es war ja jahrelang Alba Berlin die stärkste Mannschaft. Oder ganz früher war es auch Bayer Leverkusen noch und Ulm und solche Geschichten. Und jetzt ist es halt Bayern, die halt in den letzten, sag mal, seit den 2010ern, seitdem Uli Hoeneß richtig eingestiegen ist dort in die ganze Geschichte, wird auch in Spieler investiert, die man nicht so wirklich investieren bräuchte. Nur damit man sie hat manchmal. Aber das kennt man aus anderen Sportarten beim FC Bayern.
Ja, aber wo du das sagst, möchte ich noch einmal einen Stinkefinger an die DFL schicken. Der VfL hatte am Sonntag sein Ligaspiel gegen Werder Bremen hier in Wolfsburg, 15:30. Parallel.
Ist ein Derby, oder?
Ja, nee. Nee, also
hat es ist kein Derby-Charakter.
Nee, gar nicht. Also es ist halt so, ich meine, Bremen ist ja auch nur eine Stadt auf niedersächsischem Grund und die versuchen uns halt wegzuignorieren, aber es ist halt dann auch nicht so ganz einfach. Aber egal, davon ab. Um 15 Uhr, also eine halbe Stunde vorher, war Anpfiff in München beim Spiel FC Bayern gegen VfL Wolfsburg Frauen. Und ich finde das so unverschämt, weil es wird immer gesagt, guck mal, der Frauenfußball zieht gar nicht so viel. Ja, logisch, wenn ihr die Sachen so legt, dass man da gar nicht zugucken kann. Dazu kam es noch, dass hier in Niedersachsen um 13.30 Uhr, glaube ich, auch noch Anpfiff von Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig war, die sich ja auch wirklich von Herzen hassen und das halt auch immer übertreiben. Der EHC hat parallel gespielt. Die niedersächsische Polizei hatte gestern ihren Tag der Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Polizist gestern nicht gearbeitet hat. Das ist komplett irre.
Wow. Okay. Naja. Manchmal kennt man das ja, man will alles an einem Tag erledigen. Und das haben die Deutsche Sportbund wahrscheinlich auch gedacht. Wir machen alles an einem Tag bei euch in der Ecke.
Ja, ja, eben. Aber weißt du, ich meine, die Bundesliga und auch die zweite Liga, die haben 3 Spieltage. Und auch die Frauenliga, die spielen auch an 3 Spieltagen. Und dass man es dann nicht schafft, die 3 Spiele auf diese 3 Tage aufzuteilen, ist mir ein Rätsel und ist halt, glaube ich, mehr ein Fall von ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße.
es gibt ja auch immer so eine Geschichte, also ich kurze Verweis nochmal, wer es nicht gehört hat, ich habe letztens mit dem sehr, sehr lieben Jan eine NBA-Folge aufgenommen über Basketball. Da reden wir wirklich ganz hardcore über Basketball und wer sich dafür nicht interessiert, tut uns leid, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und haben wir gar nicht drüber geredet, aber der Spielplan, ach generell von American Football und so in USA, das ist ja abgefahrener als, ich glaube, der Bundesliga-Spielplan.
Ja.
Weil die müssen ja halt damit rechnen, dass die müssen ja halt durch den ganzen Kontinent fliegen. Mhm. Also es ist ja halt, wenn New York gegen Los Angeles spielt, dann fliegst du halt mal schnell 7 Stunden oder so. Und dann, jedenfalls müssen jetzt alles so. Und ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, ich glaube, mittlerweile müssen das Computer machen und AIs und so. Also, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das da. Früher war das alles noch relativ entspannter. Da gab es aber, ich glaube, noch, oh Gott, seit wann sind die 30 Teams seit 2010, davor waren 28, davor waren es 26, also es ist immer mehr gesteigert. Da ging das alles noch und jetzt haben sie noch so ein ganz überwitziges In-Season-Tournament bei der NBA. Das müssen sie auch noch irgendwie koordinieren. Also ich habe da mal riesen Respekt vor Leuten, die halt solche Spielpläne koordinieren. In den USA. Wohlgemerkt. Wir müssen von den USA reden, weil in Deutschland finde ich das dann doch eher eine Pipifax-Aufgabe.
Im Vergleich dazu. Aber auch in den USA finde ich es halt krass, wie viele Spiele die koordinieren müssen, weil das sind ja halt alles auch Menschen, die da irgendwie ihren Sport erledigen müssen und für die ist das halt auch richtig, richtig stressig, diese ganzen Reisen. Die Kansas City Chiefs haben ja jetzt am Wochenende hier in Frankfurt gespielt und die haben halt auch gesagt, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock, jetzt für ein Heimspiel 9 Stunden zu fliegen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Obwohl, ich glaube, die NFL mittlerweile, also die sowieso schon länger, seit wann gibt es die Spiele der NFL in Deutschland? Seit 5 Jahren oder so? Ne? Ist aber so lange ist es noch nicht.
Nee, es ist, glaube ich, sogar noch deutlich weniger. Ich glaube, das war jetzt erst die dritte Saison. Sonst waren die immer nur in London. Oder es kann sogar sein, dass letztes Jahr die ersten Deutschlandspiele waren, das weiß ich aber nicht so genau.
Ah, okay, weil Deutschland ist ja ein riesengroßer Markt, was man sich vorstellen kann für US-amerikanischen Sport. Ich glaube, es ist sogar nach den USA der zweitgrößte Markt dafür.
In der NFL ist es, glaube ich, so, ja. Ich glaube, Basketball gibt es noch eine etwas größere Nation, aber das wechselt halt immer.
NBA ist safe der zweitgrößte Markt Deutschland.
Ach, ernsthaft? Okay, das war mir nicht bewusst.
Ist safe der zweitgrößte Markt Deutschlands. Gut, man kann natürlich da argumentieren, dass mittlerweile China da viel Platz einnimmt, aber man muss das alles mit dieser ganzen chinesischen Marktlage da ein bisschen mit Vorsicht genießen, sagen wir es mal so.
Da habe ich jetzt, ganz kurz dazwischen, da habe ich jetzt eine Doku gesehen über die Immobiliengeschäfte in China und das ist mit das Absurdeste, was ich je gesehen habe. weil es gibt in China ganze Städte, die sind komplett im Rohbau. Und die bleiben da auch. Also da hast du halt riesige Gebäude, die wurden bis zu einem gewissen Punkt gearbeitet und dann wird aufgehört, weil eine Wohnung in China Wert verliert, wenn du sie bewohnst oder sie nach deinen Ideen einrichtest. Und da das alles nur aber so Investitionen sind, also im Endeffekt, du kaufst eine Wohnung, um sie dann später wieder zu verkaufen, macht halt keiner was. Und jetzt würdest du sagen, ist das nicht eine Sache, die irgendwann ganz böse nach hinten losgehen kann? Und ja, das wird irgendwann passieren. Da kommt eine riesengroße Immobilienblase aus China auf uns zu und irgendwann kippt das und dann haben wir ein riesiges Finanzproblem.
Okay, naja, mal gucken. Wir hatten es ja schon 2007, 2008 aus USA. Mal gucken, was aus China auf uns wartet.
Ja, ja, also nach dem, was ich gehört habe, war das in den USA dagegen ein Witz, weil es da halt wenigstens theoretisch Werte hinter gibt. Und in China gibt es halt Rohbauten, in die kein Mensch einziehen kann. Es gibt irgendwie in China 3 Milliarden Wohnungen auf 1 Milliarde Leute oder irgendwie so. So total absurde Zahlen.
Obwohl es jetzt, es gab es mal eine ganze Zeit lang, war es ja genau andersrum. Also ich rede jetzt von so, ich glaube, sagen wir mal, Mitte der 2000er, Anfang 2000er. Ein Freund von mir aus München, der hat mit seinen Eltern, denn sein Vater ist, ich glaube, Diplomat, also der hat mal in China gewohnt, mal in Mexiko gewohnt, mal da gewohnt, mal da gewohnt. Aber die längste Zeit hat er außer in Deutschland in China gewohnt. Und der hat mir mal erzählt, dass es eine Zeit lang in China so war, dass die Wohnungen echt knapp waren. Also war hatte DDR-Verhältnisse gehabt. Also die Wohnungen wurden fast zugeteilt auf größeren Städten, in größeren Städten. Und da war es dann teilweise so, dass der Enkel in der Wohnung der Oma gewohnt hat, die schon gestorben war, aber noch nicht als tot erklärt wurde und teilweise schon 140 Jahre alt war.
Okay. Ja, also da laufen halt
da ganz oft
lauter Dinge, die wirklich ein bisschen merkwürdig sind, glaube ich.
Ja, aber er muss sagen, als Kind fand er es dort sehr toll. Also China fand er als Kind sehr toll da. Mexiko fand er auch super, aber China fand er noch besser. Ist okay.
Ja.
Finde ich vollkommen legitime Meinung. Wie gesagt, bei mir war jetzt. Du warst beim Wrestling. Ich war aber nirgendwo groß anders, aber du warst beim Wrestling und das interessiert mich jetzt ein bisschen sehr.
Ja, ich war in Hamburg bei der WWE, die zur Hausshow zu Gast war und hatte einen wahnsinnig guten Abend. Ich glaube, das war mit, wenn nicht die beste Hausshow, die ich bisher gesehen habe. Und ich weiß es nicht genau. Ich war irgendwie so irgendwas zwischen 5 und 10 Mal bei der WWE live. Und das war wirklich richtig, richtig gut. Es war so, also der Raw-Roster war da, sprich alle aus der Monday-Show, weil ist logisch, es war halt am Freitag und da kann die SmackDown-Leute nicht da sein, deswegen haben sie halt die Leute von Raw da gehabt und da war halt auch wirklich alles, was Rang und Namen hat, da. Eine irre gute Show, wirklich wahnsinnig gute Matches. Wenn man eine Sache kritisieren möchte, dann, dass es nur ein Frauen-Match gab, das war ein bisschen traurig. Das konnten die sonst besser, aber davon ab wirklich richtig, richtig gut, tolle Action, mit Ludwig Kaiser, ein Lokalmatador, der wirklich, wirklich, wirklich emotional war und danach noch eine wahnsinnig tolle Promo gehalten hat. Gunther, der gefeiert wurde wie verrückt, was dazu führte, dass Imperium in den USA ja treten so ein bisschen. Also es hat schon so ein bisschen Nazi-Charme, muss man sagen.
Ja, ja, das ist das, was mich am meisten daran so ein bisschen stört.
Aber sie verkaufen es halt gut und die Leute sind halt auch klug genug, um zu wissen, wie weit sie gehen können und wie weit nicht. Und das Schöne war halt, in Deutschland sind sie halt komplett face gegangen. Also sprich, jeder Gegner gegen die war halt böse automatisch und haben das sehr, sehr schön umgesetzt. Es wurde dann noch sehr viel drüber geredet. Eine Ankündigung für nächstes Jahr wurde ja gemacht. Das wird den ersten PLE, den Premium Live Event aus Berlin, Bash in Berlin geben. Das erste Pay-Per-View, hat man früher gesagt, jetzt sagt man Premium-Live-Event aus Deutschland und das wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Da werde ich dringend.
Das klingt spannend.
Da werde ich dringend versuchen, Tickets zu kriegen, mache mir aber wirklich über die Preise Sorgen, weil man konnte wohl irgendwo Geld in so einem Pool einzahlen für eine Reservierung, wie man das, weiß ich nicht, bei einem Tesla macht oder so. Und diese Reservierungsfee sind wohl irgendwie 250 Euro und die werden dann mit dem Ticket verrechnet.
Oh Gott, na nee, gut, ich habe gerade überlegt, das ist schon interessant, dahin zu gehen, aber
Ich glaube, hoffe und bete, dass das halt einfach die Ringside-Seats sind, vor allem. die so teuer sind. Und dass man, wenn man weiter hinten, weiter oben, ich meine, das ist in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die ist halt wirklich, wirklich groß und mir reicht es dann ja fast relativ so unterm Dach zu hängen. Da kann man ja auch seinen Spaß haben. Ich will mir das auf jeden Fall eigentlich angucken. Woche vorher ist dann auch noch AEW in London. Mal gucken, vielleicht kann man das auch irgendwie zusammenhängen. Mal gucken. Ich bin gespannt.
Wow. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Da musst du mich mal ein bisschen auf dem Laufen halten. Also, wenn es passt und so, mal so ein, weil es ist ja was anderes als eine Hausshow, so ein, ich sag immer noch Pay-Per-View, bleiben auch bei Pay-Per-View.
Ist auch das schönere Wort, ja.
Ist richtig. Und ist immer mal was anderes, weil da hast du Storylines, die weitergeführt werden und irgendwie ist es, also für mich als mittlerweile wirklich Casual Wrestling-Fan, ist es auf jeden Fall, interessanter als zu einer Hausshow zu gehen. Ich war bei zwei Hausshows, bei einer Hausshow war ich in München damals, aber ich muss dazu sagen, ich bin bei der Hausshow gewesen, wo Tim Wiese gewrestelt hat. Das erste und einzige Mal.
Da war ich damals, parallel dazu in Braunschweig bei der Show und da war Tim Wiese nicht, aber es war trotzdem sehr, sehr lustig. Ja, ich fand krass, ich habe die Bilder danach nur gesehen von Tim Wiese mit den Usos im Ring.
Und Cesaro und Sheamus. Ja, aber nee, mit Cesaro und Sheamus
geht's mir aber gar nicht. Es geht mir darum, dass die Usos, auch wenn man sie heute noch sieht, wo sie deutlich noch an Muskelmasse aufgebaut haben, wirken sie halt eher wie Highflyer und Techniker. Und Tim Wiese, wenn man den sonst gesehen hat, sah der aus wie so ein wandelnder Bison. Also wirklich trainiert bis unter beide Augenlider und voll gedopt. Da kann mir keiner was erzählen.
Natürlich.
Aber neben den Usos sah der relativ normal aus, wenn man ehrlich ist. Also da ist er gar nicht so aufgefallen als so ein wandelnder Muskelberg. Und das fand ich schon krass, diesen Wechsel.
Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist ja auch schon, wie lange ist es ja? 2015, 2016 gewesen und sowas. Eine Ecke müsste es gewesen sein.
Ja, kann ich jetzt auch nicht sagen,
mehr. Ja. Sag mal, ich glaube 2016. Es kommt ja jetzt ein Film über die Von Erichs raus, eine Wrestling-Familie aus den 70ern. Mhm. Der sieht ziemlich gut aus, mit Zac Efron.
Okay.
Also mir geht es jetzt weniger um den Film an sich. Ich glaube, den gucke ich mir schon an, aber trotzdem. Und da musste man den Trailer dir angucken. Zac Efron, also du kannst trainieren, aber du kannst trainieren mit Hilfe. Und guck dir mal Zac Efron an. Das ist nicht natürlich, wie der aussieht.
Ja, das also um so eine Wrestler-Statur zu kriegen, die Von Erichs waren ja auch ganz schöne Klopse. Gerade als Zac Efron, den ich ja doch eher schmal in Erinnerung habe, das kriegst du ohne Hilfsmittel nicht hin. Und ich weiß auch nicht.
Ja, aber das kann man ja irgendwie trotzdem verkaufen als eventuell was anderes. Aber der sieht halt wirklich aus wie so ein Wrestler aus den 70er, 80ern, was halt nicht gesund ist.
Nee, ich verstehe halt nicht, warum man da nicht jemanden castet, der so aussieht.
Ja, weil er wahrscheinlich nicht schauspielern kann am Ende, so gut wie Zac Efron.
Ja, ganz ehrlich, also wenn du alles, was ich über Wrestler gehört habe, sagt man, die sind die besten Schauspieler, die du kriegen kannst, weil, um Gottes Willen, wie sieht das denn aus?
Du guckst das gerade an, wahrscheinlich.
Ich gucke mir gerade ein Bild an. Ist das The Iron Claws, der Film wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, der heißt so, ja.
GQ, wie Zac Efron für The Iron Claw in die Form seines Lebens kam. Und das können sie auch. Ich scanne mal schnell durch, von welchen Dopingmitteln sie hier sprechen. Sind alles andere als einfach. Okay, Depression, Trainer. Ach, Kinder, ihr könnt mir doch nichts. Wie genau funktionierte, komplett durchtrainierten Wrestler verwandeln will? Kalorienzufuhr. Ja, genau. Genau so ist das. Der hat auch bestimmt kein Doping genommen, bin mir todsicher. Trotzdem.
Also guckt euch mal einfach, sucht euch mal ein Bild raus, der Iron Claw und Zac Efron und ihr werdet wissen, über was wir reden.
Ja, genau das. Auch wenn sie hier schreibt, Muskelwachstum und braucht Zeit und die sollten sich geben. Im Leben hatte Bulking Training. Nein. Ganz ehrlich, wenn ihr trainieren wollt und fit werden wollt, macht das gerne. Aber wenn ihr es, wenn ihr dann so aussieht wie Zac Efron jetzt, dann habt ihr wahrscheinlich, ich sag mal, Dinge genommen, die euch nicht gut tun.
Das ist richtig. Und vor allem, also es ist halt auch super ungesund gewesen, aber wenn man halt ein relativ natürliches Training sehen will, war halt Christian Bale, der sich halt von, wie war es gewesen? Batman Begins zu The Machinist und dann wieder The Dark Knight innerhalb von 10 Monaten oder sowas?
Irgendwie so, ja. Das
war unfassbar ungesund. Der hat ja auch, ich glaube, denn seine Nieren oder die Leber ist am Arsch. Eins von beiden. Also der muss täglich 5 bis 6 Pillen nehmen gegen irgendwelche Krankheiten, die er sich durch diese ganzen Körperverformungen innerhalb von kürzester Zeit zugezogen hat. Ist halt nicht ganz so geil.
Nee, doch.
Muss ich sagen. Und er bereut es auch. Er hat es mal im Interview gesagt, dass er es auch bereut, dass es so krass durchgezogen hat. Aber Mai ist trotzdem legendäre Filme, alle drei.
Der. Und er wurde dafür auch nicht schlecht entlohnt, das kann man ja auch mal sagen.
Das ist auch wieder richtig. Aber ich glaube, zu der Zeit war er noch nicht so ein krasser A-Lister, wie er jetzt ist oder wie letzten oder danach war, sagen wir es mal so. Zu der Zeit war er, glaube ich, okay bekannt.
Ja, aber das stimmt. Das war ja eigentlich sein ganz großer Durchbruch, diese Serie. Und deswegen, danach wird er wahrscheinlich mit weniger Aufwand wesentlich mehr verdient haben.
Richtig. Obwohl, er hat ja dann auch mal das gleiche Spiel nochmal gemacht für Weiß, wo er, wenn er da gespielt, oh Gott, wer hat denn da gespielt da? Den Vizepräsidenten Romney?
Keine Ahnung, kann oder, ich nicht sagen.
Ich glaube, so einen leicht korpulenten Vizepräsidenten hat er da gespielt. Und da hat er auch innerhalb von kürzester Zeit wieder so ein Jojo-Ding gemacht. Aber nun gut, sei es ihm, er ist alt genug, er müsste es wissen.
Das
sollte er wissen. Gehen wir mal ein bisschen zu Popkultur über. Von Wrestling zu Popkultur. Wie weit bist du bei Spider-Man?
Ich glaube, an den 90%. Also mir fehlt storyline-technisch nicht mehr so wahnsinnig viel. Und auch sonst sollte ich danach relativ zügig dann mir auch die Platin-Trophäe holen.
Okay, also ich ich frag dich nicht, ich sag auch keine Spoiler und
ich
halte halt meine Fresse. Ich bin ja gestern durch. Ich habe keinen Elan, Platin zu machen. Also ich glaube 94% oder so und mir fehlen, glaub, noch 5 oder 6 Trophäen. Aber das sind solche Sachen, die mich eigentlich nicht wirklich jucken, wie töte 25 oder ja, sagen wir mal, töte 25 Gegner, indem du halt von deinem Web-Ding das rund von oder Air Attacks oder irgend sowas. Das juckt mich immer ein Scheißdreck, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich hab zum Beispiel hier, da gibt's eine Trophäe, die hast du bestimmt auch schon, oder wenn dann ist, du wirst sie eh haben. Die habe ich aber gemacht, ohne dass ich es wusste. Und zwar, wenn du im Baseballfeld einmal die Runde läufst, diese Home Run läufst.
Ja, yeah, das habe ich gestern gemacht, weil ich das gesehen habe, dass es die gibt. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen, musste dann erstmal das richtige Baseballstadion finden, aber dann war das recht einfach. Finde ich total cool, solche wirklich absurden, ja, nebensächlichen Trophäen.
Das ist bei mir so, ich bin einfach durch die Gegend geschwungen. Wir kommen gleich zu Spider-Man, aber ich bin durch die Gegend geschwungen. Auf einmal sehe ich dieses Baseballstadion, dachte ich mir, geil. Da rennst du einfach, tust du mal so, als hättest du einen Homerun gemacht. Wirklich, war so ein naives Denken. Auf einmal ploppt eine Trophäe auf. Das fand ich sehr lustig. Aber man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir erzählen nichts über die Story und über alles Mögliche. Gameplay ist geil, es macht Spaß. Einfach ein relativ easy Gameplay, muss man schon sagen. Aber es macht trotzdem Spaß, ist auch ein bisschen fordernd. Ich finde die Gegner auch relativ fordernd. Also Draven musste ich schon ein bisschen aber der größte Star dieses gesamten Spiels ist einfach fucking New York.
Ja. Es ist einfach so. Das ist dieses Spiel, das sprüht diesen New York-Charme irgendwie komplett raus. Man hat die ganze Zeit wirklich das Gefühl, in der Stadt unterwegs zu sein. Das macht so einen Spaß. Und ich glaube, man kann das bei vielen Fortsetzungen sagen, bei der ist es ganz, ganz präzise so, wenn euch Spider-Man 1 gefallen hat, werdet ihr Spider-Man 2 lieben. Ich habe heute, glaube ich, beim lieben Kotter, den man auch aus Podcast-Zeiten und so noch kennt, auf Instagram gelesen, der hat das heute auch durchgespielt oder gestern und hat dann dazu geschrieben, so kann man sehen, dass man, wenn man liebevoll mit einem Spiel umgeht, dann reicht es auch, wenn man es einfach nur erweitert und die Story weitererzählt, um einen wieder bei der Stange zu halten und wieder zu begeistern. Man muss da gar nicht das Rad neu erfinden, man muss halt nur mit Liebe dran sein. Und das haben die einfach von vorne bis hinten gemacht. Man merkt, dass die das Franchise lieben, die Stadt lieben. Ja, und das reicht eigentlich für eine gute Story.
Das stimmt. Also ich habe da wirklich, wie auch bei den ersten Spider-Man, bei Miles Morales auch und so. Also ich bin ein Riesenfan dieser Reihe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das erste sehr, sehr gern gespielt. Miles Morales auch sehr, sehr gern gespielt. Und das hat so richtig diesen Schalter bei mir umgelegt, zu sagen, okay, du bist bei mir mit in den Top-Serien der letzten 20 Jahre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Macht mir absolut Spaß. Richtig geil. Das hat zum Beispiel die Batman-Reihe nicht geschafft damals. Nee. Das muss ich sagen, die hat's abgeschissen. Das Dark Knight, wie heißt es, Dark Knight? Nee, Arkham Asylum hieß es. Arkham Asylum hieß es. Das war fantastisch.
Da war der erste Teil, glaube ich, sogar besser als das erste Spider-Man.
Ja, also das auf das erste, auf Batman Arkham Asylum hat sich nichts kommen. Ist eins der geilsten Spiele. Nicht bloß, also auf jeden Fall, ich würde fast sagen, das bestumgesetzte Comic-Spiel, wenn man das so nennen kann. Also es macht so ein, das hat dieses Batman-Flair so richtig aufgegriffen. Das hat auch richtig Bock gemacht, dieses Detektivspielen und so. Das Gotham Knights, nee, Gotham City hieß das, glaube ich, das andere. Ich habe keine.
Ich glaube, es heißt Arkham City.
Arkham City, ja, genau. Wo du halt dann das erweitert hast auf Gotham. Das war halt schon dann zu groß mit so vielen Missionen, wo du dachtest so, oh Gott, ja, dann sammle ich halt diese ganze Scheiße ein. Und so, das hat dann kein. Und dann danach habe ich dann, das Schlimmste war dann dieser Abschlussspiel mit dem Batmobil, das hat mir überhaupt keinen Bock mehr gemacht. Mhm. Was hat Spider-Man da super gemacht? Die haben halt, wie Kotter geschrieben hat, oder was er meinte, die haben sich immer Schritt für Schritt verbessert. Die haben nicht viel gemacht. Das ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber zum Beispiel diese Mechanik allein im Neuen mit diesem Wingsuit, das ist so, so geil. Das macht so einen Bock, mit diesem Ding durch die Gegend zu fliegen.
Ja, da habe ich gestern mir auch eine Trophäe geholt. Es gibt die Trophäe aus dem Financial District ganz in den Norden der
nach Astoria?
Ja, nach Astoria zu fliegen.
Ja.
Ohne zwischendurch den Boden zu berühren. Und das hat so einen Spaß gemacht, sich da durchzufummeln und den richtigen Weg zu finden, weil das halt, weil halt die Dynamik so krass ist.
Und da muss ich, das habe ich gestern auch ein paar Mal probiert, noch als ich dann durch war, war ich dann aber keine Zeit und keine Lust mehr gehabt. Aber ich glaube schon, dass es Bock macht, ja.
Der Tipp ist, es gibt ganz im Süden vom Financial District, nicht im Norden anfangen oder so, sondern ganz im Süden
gibt
es so eine Querverbindung rüber. Und von daher aus kann man sich von einem von diesem Windkanal in den nächsten stürzen.
Okay, da habt ihr das bei uns zuerst gehört. Oder wahrscheinlich zum 100. Mal, keine Ahnung. Aber ja, ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, das sei jetzt nicht bloß, ich habe diese ganzen, ich glaube, ich bin sogar schon mal einmal quer über New York geflogen mit dem ganzen Ding. Aber wahrscheinlich für die falsche Richtung. Also ich glaube, ich bin von dem Avengers Building, habe ich mich einmal so, man kann es ja diese Funktion machen mit dem L2 und X. Und habe ich mich auch mal, da bin ich auch minutenlang geflogen. Also ich würde fast sagen, wirklich 4-5 Minuten lang einfach nur geflogen durch die Gegend. Und das war bei Nacht noch und das war so, so geil. Da habe ich irgendwann so diesen Punkt erreicht für mich, wo ich dann wirklich abgeschalten habe. Also jetzt nicht irgendwie so, sondern einfach so eine Art Meditationsgefühl hatte, kurz. Fand ich total spannend. Total faszinierend, das war richtig geil. Und natürlich noch die anderen, die liebt die Charaktere, Miles Morales macht, die Charaktere sind so liebevoll geschrieben, mir geht Peter Parker nicht auf den Sack, der normalerweise meistens immer ein bisschen auf den Sack geht, so leichtlich, aber der geht einem nicht auf den Sack. Diese ganze Geschichte um Harry Osborn und so, boah, ist cool. Am Ende kann man sich aber fast schon denken, wenn man das Spiel angefangen hat, dass es ein bisschen emotional wird, aber das kann man sich schon fast denken, aber in welche Richtung sage ich nicht. Mir lief schon ein kleines Tränchen runter, das war schon doch ein bisschen sehr herzergreifend, alles herzerwärmend und herzergreifend. Ja, und das Spiel kommt auf jeden Fall auf die Top-Liste der aktuellen Spiele, die man jetzt so in den letzten Jahren hatte, mit The Last of Us 2 und Schlag mich tot, gab es noch ganz viele andere tolle Spiele, aber das war auf jeden Fall ein riesentolles Erlebnis. Wie viele Stunden hast du? Ich bin irgendwie bei fast 40 oder sowas.
Ich weiß es gar nicht genau, aber ich müsste auch da sein, wenn nicht sogar länger, weil ich manchmal halt einfach nur durch die Stadt schwinge. Ich finde fantastisch, wie geil der Schnellreisemodus funktioniert. Du gehst auf der Karte irgendwo hin, drückst Dreieck und bist da. Also es gibt halt praktisch keine Ladezeit. Aber es ist mir egal, weil ich halt gerne durch die Stadt schwinge und mir hier umgucke und was ist das denn? Und oh, schau mal und da verbaselt man wahnsinnig viel Zeit, aber halt auf die schönste Art, die man sich vorstellen kann, wenn man nicht gerade wirklich in New York ist.
Das ist richtig. Ich habe dann die Schnellreisefunktion dann genutzt, so am Ende hin, wo ich dann alle Nebenmissionen gehabt habe und alles mehr oder weniger durch hatte, alle Districts komplett hatte, da habe ich dann fast nur noch Schnellreisefunktion gemacht, weil ich dann einfach kein, wenn es dann hieß, irgendwie storymäßig, du musst jetzt irgendwie noch mal 1000 500 Meter oder 2000 Meter irgendwo hin. Da habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, machst du das. Und wie du halt sagst, das ging halt super flott. Normalerweise, wir sind das ja gewöhnt, eine Reisefunktion, da kommt erstmal ein Ladescreen und irgendwas. Nö, du drückst einfach drauf, hältst kurz und dann dauert es vielleicht 2 Sekunden und auf einmal schwingst du durch die Gegend, wo du dich hin teleportiert hast. Das ist total geil gemacht. Und da muss ich sagen, da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, so dass die Technik der PlayStation 5 oder der neuen Generation.
Das war ja beim alten, wenn man das noch auf der PS4 gespielt hat, wenn man da die Schnellreise gemacht hat, gab es ja immer diesen kurzen Ladescreen, in dem Spider-Man halt irgendwo in der U-Bahn saß und irgendwas mit den Leuten gemacht hat, was ich auch wahnsinnig gut fand, weil das so kreativ und liebevoll gemacht war. Und da war es ja schon so, bei dem Remake für die PS5 haben sie das schon weggehabt. Da hast du den Bildschirm ganz selten mal gesehen, weil irgendwie die PS5 gerade so viel zu tun hatte, dass sie nicht sofort umsetzen konnte. Aber ich glaube, beim Auf-Platin-Spielen habe ich den einmal gesehen, vielleicht zweimal auf der PS5 und sonst gar nicht mehr. Und jetzt ist es halt komplett weg. Gibt's einfach nicht mehr.
Bei Miles Morales gab's das ja auch nicht. Das war ja dann auch, ich habe das erste auf der Vierer gespielt, aber ich habe ja nie die Pro gehabt, ich habe ja bloß die normale Vierer gehabt. Und dann das Miles Morales war mein erstes Spiel, was ich außer Astrobot auf der Fünfer gespielt hatte, komplett durch. Auch auf Platin nicht ganz. Das einzige Spiel, was ich auf Platin habe, ist das erste God of, also das von dem neueren, das erste God of War, glaube ich.
Nee, ich habe.
Das habe ich doch. Warte, müsste ich überlegen. Eins habe ich Platin auf. Nee, Ghost of Tsushima, das habe ich auf Platin.
Genau. Das habe ich auch auf Platin. Das, dann habe ich. Oder stimmt das?
Ich glaube, das ist auch ein fantastisches Spiel. Meine Fresse, war das ein geiles Spiel.
Ja, das hat auch so einen Spaß gemacht. Und es hatte auch wie Spider-Man eine super einfache, aber total mitnehmende Engine und halt auch die ganzen Kampfmethoden und so. Das hat Spaß gemacht. Nee, aber ich gucke jetzt mal schnell in meine PlayStation-App. Das wäre ja gelacht. Da muss man das ja schnell herausfinden können.
Die gibt's ja auch noch.
Ich besitze 5 Platin-Trophäen. Und das ist, glaube ich, dreimal Spider-Man. Nerd. Dreimal Spider-Man, Astrobot und Ghost of Tsushima, wenn ich mich nicht vollkommen irre.
Ach, Astrobot, die habe ich auch noch, stimmt. Stimmt. Aber die war jetzt auch nicht so
gar nicht.
Die Herausforderung.
Gar nicht.
Ich glaube, beim allerersten Mal durchzocken hatte ich, glaube ich, schon fast 80% oder so.
Ja, genau. Man hat da nur noch so Kleinkram machen müssen, so in den richtigen Räumen den richtigen Quatsch machen und dann geht das.
Genau. Aber haben wir letztes Mal, glaube ich, schon vor 2 Folgen drüber geredet, dass Astrobot immer noch ein so fantastisches Spiel. Mhm. Das habe ich wirklich, ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, eins von beiden, habe ich das mal wieder reingemacht und ein bisschen so gespielt für eine halbe Stunde und so. Das macht wirklich Bock, das macht Fun. Das ist so süß. Was auch süß ist, um mal vom PlayStation-Ding wegzukommen, ist das neue Blink-182-Album.
Ja, fantastisch.
Ich würde es fantastisch, ist vielleicht übertrieben.
Jetzt. Ja, also ich weiß.
Aber ich fand's gut. Ich hab's anderthalb Mal gehört, hat sich gut weggehört.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch einfach gefreut. Ich weiß gar nicht, habe ich das hier schon erzählt, dass ich da so eine Special Edition gekriegt habe?
Nee, hast du nicht.
Das war, also ich habe irgendwann mir, also ich neige dazu, Bands, deren Alben vorzubestellen, die ich haben möchte, was dazu führt, dass ich manchmal nicht weiß, wann die eigentlich kommen. Und ich hatte eine Woche, in der hier 5 Alben angekommen sind, die irgendwie alle zeitgleich rausgekommen sind. Es kam das Blink-182-Album, das ich halt in so einer, ich glaube, aus Großbritannien kommenden Edition gekriegt habe, irgendwie auf 5000 limitiert mit einem holographischen Cover und einer zweifarbigen Vinyl, die wahnsinnig schön ist und dieses Album einfach nur noch runder macht. Das ist so, so gut. Ich bin seit dem Konzert in Hamburg auch echt wieder so ein bisschen auf dem Blink-Trip und da passt das dann wunderbar rein. Das ist sehr, sehr gut. Dazu habe ich dann noch das neue The Street. Bitte?
Das ist super, wenn man durch ein Konzert oder durch eine Erfahrung wieder in so einen Hype reinkommt. Das mag ich, das Gefühl.
Genau. Und das Blink-Konzert in Hamburg, das war so gut und das hat mich irgendwo hat es mich berührt und auch zu sehen, wie diese drei Trottel wieder zusammen rumhängen und sich wieder lieb haben und miteinander rumalbern und auch über ihre Fehler Witze machen und sowas. Das finde ich, das fühlt sich so warm und angenehm an. Das finde ich sehr, sehr schön. Und genau, in der Woche kam dann noch das Streets-Album, das ich mir in England signiert vorbestellt habe. Übrigens super, 2 Alben aus England vorbestellt. Alleine in einer Woche fast 30 Euro Zoll draufgelegt. Herzlichen Dank. Brexit.
Daumen nach oben.
Wir lieben den Brexit. Genau, aber das habe ich signiert bekommen. Auch ein sehr, sehr schönes The Streets-Album. Nicht mehr ganz so, also es ist nicht so stark wie, weiß nicht, Original Pirate Material oder so, aber das sind halt auch Jahrzehntalben. Trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Album. Mike Skinner immer noch einfach wahnsinnig gut im Songwriting. Ich liebe diese monotone Art zu rappen, singen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll.
Ich finde, das ist eigentlich ein Sprechgesang, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Ja, also rappen ist es nicht so wirklich.
Nee, aber singen halt auch nicht. Darum Sprechgesang trifft es halt irgendwie. Oder erzählen.
Ja. Oder erzählt Spoken halt Word. Melodisch. Spoken Word gibt es auch noch. Aber für Spoken Word ist es dann wieder zu melodisch, das stimmt.
Hm, genau. Und dann mache ich das noch rund. Ich habe dann noch das neue Monsters of Liedermaching-Album bekommen, das einfach genau das ist, was ein Monsters of Liedermaching-Album sein muss. Es ist albern, es ist lustig, es ist liebevoll. Es hat zwei von den klassischen Tränendrüsen-Tracks, die sie halt auch immer auf ihren Live-Konzerten haben, was ich immer für einen geilen Moment halte, weil das sind halt sechs Leute, die auf der Bühne über Saufen und in Auflaufform kacken Musik machen und dann irgendwann bricht das Konzert und dann haben sie so vier, fünf wirklich super emotionale Songs, wo das Publikum auch sofort mit drin ist und nicht irgendwie weiter irgendwelche blöden Witze macht, sondern die halt mitgeht auf eine ganz andere Art, nur um dann wieder über Cola Korn oder eine kleine Kerze zu singen. Also auch eine Leistung, die man hinkriegen muss. Dann ist das neue Liedfett-Album angekommen, das wieder besser geworden ist. Das letzte hat mir leider überhaupt nicht gelogen, aber es hat mir echt nicht so gut gefallen. Die gehen jetzt wieder ein bisschen weiter zurück, mehr zu ihren Basics und das tut denen wahnsinnig gut. Die muss ich jetzt auch bald wieder live sehen. Und zum Finale, Aki Bosse, unser Local Hero, also sage ich jetzt so, er ist eigentlich Braunschweiger, aber den nehme ich immer mit ein, hat sein neues Album rausgebracht. Wer deutschen Pop mag, kommt eigentlich an Aki nicht vorbei, weil das ist ein guter Typ, der alles selber macht und dem man eigentlich nur Gutes wünschen kann.
Ich fand das Video toll von ihm, wo er mit diesem Chor durch St. Pauli gelaufen ist.
Mhm.
Das fand ich toll.
Ja.
Also ich habe bloß Ausschnitt gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich toll. Ich muss mich nochmal anziehen. Das war ein schöner Musik-Roundup und ich will ihn noch ein bisschen ergänzen durch das neue Black Pumas-Album, was mir zu mir angekommen ist jetzt. Und Black Pumas, weigere mich irgendwie zu glauben, dass es eine irgendwie noch Indie-Band ist, wenn halt ihr berühmtester Song, ich glaube 250 Millionen Plays auf Spotify hat und die irgendwie über 12 Millionen Plays pro Monat haben. Also es ist keine Indie-Band mehr. Trotzdem kennen die irgendwie sau wenig die Leute. Das finde ich irgendwie erschreckend. Also wenn du irgendwie so Black Pumas so im Allgemeinen fragst, so kenne ich nix. Das ist irgendwie komisch. Egal. Jedenfalls kam da das zweite Album raus nach ihrem ersten unfassbar krassen Grammy. Ja, die haben Grammy damit gewonnen, glaube ich, mit dem Album. Black Pumas hieß es, von 2020 kam das, oder 21. Ich habe es zu spät entdeckt. Nochmal Grüße gehen raus an Sarah, die mich da ein bisschen genötigt hat, das zu hören. Und das war eine sehr gute Nötigung in diesem Fall. Und das neue Black Pumas Album, die sind immer noch bei ihren eher so 70s Soul R&B-lastigen Musik, so ein bisschen Marvin Gaye-mäßig, so ein bisschen Otis Redding, aber auch so späte 80er Tracy Chapman und so, alles mit drin. Aber sind mit moderneren Sachen, mit solchen mal Drumcomputers mit drin oder mal ein schöner Synthi drin oder mal Songstrukturen, die nicht so typisch R&B-lastig sind und so. Also sehr, sehr schönes, rundes Album. Ist ein Grower. Es ist auf jeden Fall, erstmal denkt man sich so, geil, mag ich, aber ich merke jetzt schon so nach dem dritten Mal hören, okay, da wächst ein bisschen was mehr in mir, wenn ich das Album höre. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, Black Pumas. Das Album heißt, oh mein Gott, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das Album heißt, weil ich auch ein bisschen ein Idiot bin. Ich habe das so oft gelesen. Warte, das muss ich jetzt. Sorry, Leute, ich muss Black Pumas.
Dann kann ich einen doofen Gag schon mal machen, den ich vorhin vorbereitet, also den ich hab kommen sehen, als du sagtest, 250 Millionen Plays. Das heißt ja, die werden sogar noch bezahlt von Spotify ab 2025.
Alter, darauf will ich jetzt nicht eingehen, ey, das nervt mich, dieses ganze Thema. Chronicles of a Diamond, so heißt das Album, meine Güte. Ist aber auch nicht kein einfacher Titel. Ja, aber muss ganz ehrlich sagen, ja, habe ich glaube schon mal drüber geredet und so. Klar, die Doku ist ganz super interessant, von die auf die es in der ZDF-Mediathek gibt und so. Ich finde es bloß mittlerweile sehr leidig, darüber zu diskutieren. Wir haben es ja mittlerweile begriffen, dass Spotify beschissen bezahlt. Und es gibt auch viele Leute, die es bloß nur als Werbeplattform, nämlich nicht mehr als Einkommen. Also wie viele Musikerinnen und Musiker haben mittlerweile Patreon oder machen über Steady irgendwas oder machen andere Projekte, wo sich da was hernehmen? Es ist halt nicht mehr, die Zeit ist halt vorbei. Gut, die ist ja schon seit 30 Jahren fast vorbei, wo du halt mit deinen Albenverkäufen und so damit Geld verdienst. Das ist halt vorbei. Du verdienst mit Konzerten deinen Lebensunterhalt und ein bisschen mehr dazu verdienen, tust du dir mit. Du machst einen Podcast, der mit Patreon unterstützt wird. Du machst vielleicht, wie Judith Holofernes, die macht alles über Patreon. Da kannst du alles, wenn du bei ihr Patreon bist, dann kannst du ihren gesamten Weg verfolgen, den sie gerade macht, musikalisch und auch künstlerisch. Die schreibt ja Bücher und so. Klar, man kann immer drauf rumhaken. Man kann an sich aber auch andere Möglichkeiten suchen, da sich damit zurechtzukommen. Also ich finde das, ich höre von immer nur von Leuten in Klagerei, von denen ich es eigentlich erwarte, dass sie darüber klagen.
Naja, ich finde halt ein bisschen schade. Also sie ändern ja jetzt 2025 nochmal das Bezahlsystem, dass kleine Bands praktisch, also unter 1000 Klicks kriegst du einfach gar nichts mehr.
Ja, das war aber vorher schon so.
Nee.
Ja, aber das war unter 1000 Klicks, damit kannst du ja
Das war nie Geld, mit dem man viel machen konnte, aber dass man jetzt halt einfach sagt, ihr kriegt jetzt einfach gar nichts mehr, nicht mal eure 0,03 Cent pro Klick, ist halt auch so ein,
ja. Ja, klar, es ist ein Arschloch-Move, bloß wenn du halt in der Region bist, musst du einfach Spotify als Werbeplattform nehmen oder Werbeplattform sehen. Und hoffen, dass du vielleicht mal irgendeine Playlist reinrutschst oder irgend sowas, dass du jetzt davon, dass du denkst davon, dass du jetzt davon leben könntest.
Ja, das denkt ja keiner.
Ja, du kannst von Tidal nicht leben, du kannst auch von Deezer nicht leben, weil es einfach, so traurig wie es ist, Spotify hat einfach den absoluten Marktführeranteil da. Und die anderen, so schön wie sie sind, die sind Abfallprodukte davon. Ein Tidal, in dieser, selbst Apple Music und so, das nutzen auch relativ wenig. Amazon Music, das nutzen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Leute als jetzt die anderen beiden. Aber trotzdem ist es gegen Spotify immer noch ein Witz.
Ja, das stimmt.
Und ja, ist halt so. Was halt, und Leute, die sich darüber aufregen, spielen wahrscheinlich auch bei Rock am Ring nächstes Jahr.
Ich war schon gespannt, ob du die Überleitung nimmst und wie du sie nimmst. Und du nimmst sie so, wie ich es fast erwartet habe.
Ja, das war, die war ein bisschen darauf hin konstruiert, muss ich auch zugeben. Ja, die letzte Woche hat ja, oder letzten Tage, ich weiß nicht mehr, ob es letzte Woche war, hat ja Rock am Ring ihr komplettes Line-Up für 2024 schon gedroppt.
Ja, und das ist halt einfach, wenn du das von vor 2 Jahren genommen hast, einfach. Also.
Erstens das, also kreativ ist absolut nichts daran, also wirklich nicht mal ansatzweise irgendwas. Und dann ist auch, wir hatten die Diskussion schon öfters, jetzt glaube ich jedes Jahr, aber mit der Frauenquote machen sie sich immer mehr lächerlich, finde ich. Also das ist ja gar nichts mehr. Du hast ja in den, sagen wir mal, ich guck gerade durch. Erste Avenged Sevenfold, Queens of the Stone Age, Beartooth, Dropkick Murphys, Creator. Das sind die ersten 6 Headliner am Freitag. Da ist nicht eine Frau dabei. Dann bist du am Samstag bei Green Day, Broilers, Billy Talent, Baby Metal, Bad Omens und Electric Cowboy. Gut, da hast du bei Broilers hast du die, ich leider vergessen den Namen der Bassistin. Und dann Baby Metal hast du halt die 3 Sängerinnen von Baby Metal. Gut. Der Rest aber auch eine Schwanzparade. Und dann hast du am Sonntag hast du dann Maneskin, da hast du die Bassistin, da hast du Parkway Drive, Kraftklub, Corey Taylor und Machine Head. Ich weiß nicht, ob bei Corey Taylor in der Band eine Frau spielt, kann ich nicht sagen. Ja, und das sind deine Headliner. Wow, das ist das Radio Bob Deluxe Programm auf jeden Fall. Und da frage ich mich, und da habe ich dann parallel mal gedacht, na gut, was hatten dann Southside oder so zu bieten? Ja, es ist letztendlich auch nicht wirklich super kreativ. Die brüsten sich damit, dass sie Avril Lavigne haben. Super. Da habe ich mich gefragt, warum kann die einfach mal Rock am Ring sagen, pass mal auf, wir schmeißen Green Day raus oder die Ärzte raus oder was weiß ich raus und nehmen dafür Dua Lipa oder Billie Eilish oder jemand anders, der vielleicht Taylor Swift werden sie nicht kriegen. Taylor Swift nimmt wahrscheinlich so viel Geld wie alle anderen zusammen. Mhm. Aber eine Billie Eilish oder ein Dua Lipa zu bekommen. Und Dua Lipa ist gerade, ich glaube, Miley Cyrus, Dua Lipa, Billie und Taylor Swift, das sind so die Top 3. Und bei Billie Eilish, die sind die Top 4 Frauen in der Popmusik gerade. Und eine davon nicht zu nehmen, ist eigentlich dumm. Es ist einfach bloß dumm. Andererseits habe ich schon öfters mal gehört, jetzt als ich das einmal meinen Lieblingspost, wie wir jedes Jahr gemacht haben, mein Hate-Post gegenüber dem Rock am Ring, da habe ich 2, 3 Nachrichten bekommen, wo gesagt haben, ja, aber am Ende wird es eh wieder ausverkauft werden. Und deswegen never change the running system. Und ja, ihr habt recht, Leute, never change the running system. Es ist halt bloß traurig, dass das größte, eins der größten Festivals Europas, ich glaube sogar mittlerweile der Welt, einfach so unfassbar unkreativ in ihrem Booking ist. Und so dermaßen einfach nur und ekelhaft ist mittlerweile. Ich finde es mittlerweile wirklich ekelhaft. Ekelhaft und kreativ.
So, ja, jetzt du. Es ist halt wirklich, wirklich jedes Jahr wieder können wir dieses Gespräch führen, weil es wirklich einfach, ja, es ist einfach wahnsinnig armselig. Also.
Ja, armselig ist das
richtige Wort. Anders kann man das nicht sagen.
Und jetzt mal ernsthaft. Du bist ja Ärzte-Fan. Wie viele Ärzte-Konzerten warst du in deinem Leben schon? Weißt du das ungefähr?
6, 7, 8, irgendwo da.
Ja, ja, okay. Wie oft wären die Ärzte, ich habe es nicht nachgeguckt, aber wie oft wären die Ärzte seit 2010 oder seit 2000 auf dem Rock am Ring gespielt haben? Ich würde sagen, mindestens 10 Mal seit 2000.
Ja. Ich denke alle 2 Jahre. Also eigentlich haben die ja immer so diesen, ein Jahr spielen die Hosen, ein Jahr die Ärzte.
Ja, und ein Jahr Casper. Mittlerweile. Also das ist
ja, nee, aber so. Nee, das hat damit ja nichts zu tun. Also das ist unabhängig
von. Das stimmt, ja. Ja gut, stimmt auch wieder, ja. Du hast halt, und dann hast du ein Jahr Green Day, ein Jahr Metallica und ein Jahr was anderes, was mir jetzt nicht einfällt. Vielleicht mal Rammstein oder sowas. Aber ist es denn nicht, denkst du nicht als Gast, wenn du da hingehst, die meisten Leute, die da hingehen, gehen nicht zum ersten Mal hin. Klar, gibt's immer Erstbesucherinnen und Besucher, das, was ich auch relativ entspannt finde. Aber wenn du jetzt seit 10, 15, vielleicht sogar mehr Jahren da hingehst, denkst du dir auch mal so langsam so, also Leute, also die Ärzte habe ich mittlerweile genug gesehen. Green Day habe ich mittlerweile auch schon mehr als genug gesehen. Billy Talent kann ich auch nicht mehr sehen.
Ja, aber dann gehst du nicht zu Rock am Ring.
Die gehen ja trotzdem.
Ja, ja, weil die so halt nicht denken. Für die ist aber das halt, glaube ich, nahezu egal, also wer da spielt.
Wow. Ja, klar, ich glaube, ich bin immer zu, ich denke mit dieser viel zu sehr rosa-roten Musikfanbrille, was das angeht. Ich glaube, ich denke da wirklich nicht so Radio Bob-mäßig. Das ist für mich immer so, der Radio Bob ist für mich der Inbegriff von langweiligen Rock'n'Roll-Geschmack.
Okay, mir sagt das gar nichts, aber
Radio Bob sagt dir nichts, der größte Rock'n'Roll-Sender Deutschlands. Ja, für Rock, deswegen. Hardcore und Metal. Oh, das ist so schrecklich alles. Bei denen, also Radio, ich mach mal ganz kurz einen Radio Bob-Rant. Bei Radio Bob ist es so, da ist alles Rock, das Wetter ist Rock, die Rock-News und alles, der Rocktober und sowas.
Das kommt mich immer so ja jetzt schon an, ohne es einmal gehört zu haben.
Das ist aber alles da. Das ist so, das ist, also ich finde es mittlerweile schon, also ich weiß, dass die es ernst meinen. Sonst würde ich einfach sagen, es ist eine Parodie von SNL oder sowas. Also das ist wirklich, ich stelle mir richtig vor, wie die alle so in die Redaktion reinkommen, die Pommesgabel machen, so, yeah, Rammstein, yeah, Manowar und so. Und alle haben Metallica-Shirts an und feiern sich total. Am Ende ist es überhaupt nicht so, am Ende sind es irgendwelche Studis, die hier den ganzen Tag bloß Buzzword und Hengst, nee, gibt's denn überhaupt noch? Keine Ahnung. Hören und keine, aber ich finde, das ist so schrecklich und das ist für mich halt auch so Rock am Ring. Es gibt auch so eine Gruppe von Menschen, die mich immer schon abgeschreckt haben, mich immer abschrecken werden. Das hat jetzt nichts mit Rock am Ring oder mit irgendwelchen Bands. Das sind für mich diese typischen Metallica-Fans oder Metal-Fans, die so in die Kamera reinbrüllen und dann diese Pommesgabel machen. Ja, Menschen haben mich schon immer abgeschreckt, ob ich die im Fernsehen gesehen habe oder live gesehen habe. Da habe ich immer gesagt, so, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben, mit diesen Menschen. Und das ist ja wahrscheinlich auch besser so.
Nee, das stimmt, das stimmt. Wenn man sich über solche Radiosachen, wie sowas auch entsteht und so coole Sachen, es gab letztens beim, oh, wie heißt denn der? Die fabelhaften Boomer Boys, Kalkofe und Welke, haben zum 100-jährigen Jubiläum vom Radio eine Sendung aufgenommen mit Tommy Wosch, der ja auch schon bei ganz, ganz vielen Radiosendern war, und haben da so ein bisschen drüber gesprochen, was da eigentlich so abgeht, wie teilweise Entscheidungen fallen, was es für Regeln gibt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es in diesem Format Radio irgendwie so drei Elemente gibt, die immer genannt werden müssen. Das ist so, ich weiß nicht, eine Auswahl aus welcher Sender, welcher Song, wie viel Uhr, wie viel Grad, welcher Wochentag. Da musst du dir drei aussuchen und die musst du nennen. Dann ist es eine gute Moderation. Und wenn du welche davon weglässt, dann ist es eine schlechte. Oder wenn du einen zu viel nennst, weil das verwirrt ja die Zuhörer. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Und dann, das erklärt sich halt auch, wie Hitradio Antenne entsteht.
Ja, aber das macht mich aber auch so ein bisschen sauer, dass man halt die Leute seine Zuhörerschaft für dumm hält.
Ja, ja, das ist auch fatal. Zumal die teilweise, FFN ist dann halt immer ein wichtiger Punkt, weil die halt das Frühstücksradio hatten. Und das Frühstücksradio hat sich an überhaupt gar keine Konvention gehalten. Die haben halt teilweise minutenlange Sprechphasen gehabt oder all sowas, was eigentlich nicht erlaubt ist und was halt nach Formatradio-Grundsätzen halt verboten ist. Und das war halt irrsinnig erfolgreich. Aber dann kam halt irgendein Manager, irgendjemand, der das alles streamlinen musste und für noch bessere Werte sorgen musste. Und der hat dann gesagt, ja, nö, dann machen wir das halt nicht mehr. Und hat die halt einfach rausgejagt. Ich weiß noch, Olli Welke hat da mal erzählt, der hat auch mal eine Zeit lang die Morningshow gemacht und die mussten immer wie waren das, die brennendsten Hits oder die most burning Hits der Woche oder so. Und also irgendwie, weißt du, so ein Radio-Claim raushauen. Und
ja, ja.
Es kam halt nicht so. Und er hat wohl den schönen Satz gesagt, später werden uns unsere Eltern fragen, wo warst du, als in Deutschland die ersten Hits gebrannt haben. Und dafür musste er zum Vorstand und sich einmal entschuldigen, dass er so einen bösen Witz gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt hingekommen sind. Genau, wie einfach Radio ist, ne? Es wird halt geguckt, was hat die meisten Klicks. Das hören dann wohl auch die meisten. Also läuft es im Radio und Rock am Ring nimmt dann die Sachen, die im Radio laufen und macht daraus ein Festival, wodurch die Sachen wieder mehr im Radio laufen. Das befruchtet sich halt selbst auf so eine ganz, ganz unangenehme Art.
Ja, und vor allem ist ja auch immer, wenn die Sponsoren halt durchliest. Ich habe jetzt, warte mal, ist ja auch, warte, was ist, ich gerade den Post nicht auf, ob da steht, die ganzen Sponsoren nicht dabei, aber es ist ja meistens sowas wie Rockantenne oder Radio Bob oder was weiß ich, diese ganzen anderen Sachen oder, aber du hast schon recht, es ist halt ein Kreislauf der Scheißigkeit und ich höre ja auch täglich Radio Lausitz, arbeitsmäßig bedingt, und das ist halt das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Also ich würde mir lieber mit einer brennenden Nadel durch meinen Kopf stechen, als das eigentlich zu hören. Aber die Alternative wäre noch schlimmer, glaube ich, was man noch hören könnte. Sowas wie MDR Jump oder so, wo du halt wirklich, wirklich, wirklich merkst, da ist niemand mehr kreativ, dass die wirklich nur noch nach Schema F irgendwas machen. Und dann immer diese beschissen gespielte Lustigkeit und dann sind sie nicht lustig.
Ja, yeah, die Sidekicks, die lachen müssen.
Boah. Ja, und dann, das ist so genauso wie halt manchmal, wenn man halt so American Sports guckt. Also ich liebe American Sports. Du kannst dir aber die Kommentatoren teilweise nicht anhören. Kommt immer drauf an, wen du hast, gibt natürlich auch sehr gute, wenn du halt so ehemalige Spieler hast und so. Das macht dann mega Bock, weil die halt dann relativ einen anderen Flair reinbringen. Aber wenn du so richtig so von der Moderatorenschule, Kommentatorenschule Leute hast, so aus den ganz alten, nicht mal aus den ganz alten, so, es gibt ganz alte, so zwei ganz alte NBA-Moderatoren, die sind super, Mike Breen und den anderen Namen komme ich da nicht drauf, die sind super, aber dann gibt es dazwischen so dieses, so sagen wir mal, mit 50er jetzt und die sind teilweise so unangenehm. Dann lachen die irgend sowas, dann gibt's da so einen kleinen Snippet, dann lachen die, dann haben sie vergessen, irgendwie das Mikro auszustellen oder irgendwas, und dann sind sie in so eine ganz von diesem Lachen innerhalb von einer Millisekunde in einen ganz ernsten Talk übergegangen. Redaktionstalk. Und das fand ich halt auch so super lustig. Aber naja, wir werden es alles nicht ändern. Das Gute ist ja daran, das ist das Gute an unserer jetzigen Gesellschaft und Zeit, dass wir es einfach uns nicht geben müssen. Wir können einfach auch sagen, nö, wir hören halt, wir haben halt das Spotify da und wir können halt auf Spotify alles hören oder diese oder was weiß ich, wo immer. Und Konzerte gehen, klar. Ich kann immer noch die Leute verstehen, mittlerweile auch nicht mehr. Bei den Preisen von Rock am Ring ist es auch mittlerweile nicht mehr richtig relativierbar zu sagen, ich gehe dorthin, um mir die ganzen Bands anzugucken. Obwohl, ja, wenn man jetzt überlegt, die Konzertpreise werden immer teurer und immer teurer. Es macht einfach so richtig Spaß, macht es eigentlich wirklich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Und ich bin froh, dass ich in einem Alter bin, wo ich sagen kann, ich habe wirklich meine Bucketlist zu 99% abgegrast. Der Rest, den ich mir angucken könnte, wäre jetzt ein schönes schmückendes Beiwerk, sagen wir es mal so. Aber ich habe kein Need jetzt irgendwie für Band XY irgendwo hinzufahren. Das ist bei mir raus. Das ist bei mir vorbei.
Ja, bei mir auch. Also diesen ganz großen Druck habe ich da auch nicht mehr. Das ist ganz gut.
Und wenn sich's mal ergibt, klar, cool. Also wie jetzt letzten Sommer, Tesho Tan hat sich super ergeben. War erster Tag des Urlaubs, Berlin, Sarah besuchen und Sommer und so. Danach zwei Tage später nach Griechenland fliegen. Das hat sich super alles ergeben. Aber jetzt für mal zwischendurch für einen Tag nach Frankfurt zu fahren, um Beyoncé mir anzugucken, obwohl Beyoncé würde ich mir schon gar nicht mal angucken. Aber du weißt, was ich meine. So, das ist halt raus. Das ist halt, wenn ich es mir zeitlich einrichten muss, dann bin ich fast schon raus. Außer wenn sich's halt ergibt, also irgendwie. Das ist halt vielleicht komisch erklärt, aber.
So ist es bei mir aber nicht. Also ich fahre gerne auch noch weite Strecken für Konzerte, aber es muss mich halt ansprechen, die Location muss stimmen, also es geht dann halt auch nicht in jede und dann passt das schon.
Ja, nee, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben jetzt gesprochen, es ist halt, weil auch immer mehr die Zeit fehlt und wie gesagt, mich kotzen mittlerweile die Konzertpreise an, das ist wirklich so, was mich sehr abschreckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn halt ich liebe die Black Pumas, hat man ja vielleicht auch erst ein bisschen gehört, ich liebe die Black Pumas, aber wenn ein Konzertticket von denen 85 Euro kostet und die haben erst ihr zweites Album draußen, das ist einfach nicht mehr gerechtfertigt, finde ich.
Ja, das stimmt, das ist tatsächlich so.
Und das aber ist ja kein Einzelfall jetzt bei denen, das ist ja halt bei ganz vielen so, dass halt, wenn du halt eine größere Halle ausführst, ich weiß gar nicht, in die, wie heißt die, Vertigo Arena oder so ähnlich in Berlin, das ist so eine ganz mittlerweile relativ neue Vertigo, ich glaube Vertigo Arena heißt die, keine Ahnung. Und da passen auch so irgendwas mit Vertigo oder sowas, Verti Arena oder irgend so ein Scheiß war das. Jedenfalls, da passen auch so 10.000 plus rein. Und klar, wenn du die ausführst und 80 Euro verlangen kannst, why not? Und wie wir erst schon gesagt haben, das ist halt dein größtes Einkommen, die Live-Spielerei.
Ja, naja. Das ist ja so.
Naja. Und, wir kommen langsam zum Abschluss, weil ich habe Hunger, du wahrscheinlich auch. Matthew Perry, ich würde gerne drüber reden, aber es macht mir irgendwie traurig. Ich bin großer Friends-Fan gewesen, bin auch ein großer Friends-Fan. Und wie bei ganz vielen Leuten war halt immer Chandler der absolut liebste Charakter da. Und dass Matthew Perry gestorben ist, hat mich getroffen. Andererseits, wie auch viele auch schon gesagt haben, es war niemand, wo man gesagt hatte, ach, der auch noch. Es war eigentlich jemand, wo man fast schon davon ausgegangen ist, dass es in der nächsten Zeit passieren könnte. Was eigentlich auch noch fast trauriger ist an der ganzen Geschichte.
Ja, weiß ich gar nicht. So war ich da nicht drin. Ich war in dem Moment dann doch überrascht, weil, also was ich so gehört hatte, war er ja, kann man sagen, über den Berg. Also ich hatte so den Eindruck, dass er halt sein Tief überstanden hatte, aber gut, dann bin ich da nicht genug drin.
Das hat er öfters erwähnt, aber er war weit davon entfernt, glaube ich. Wenn du überlegst, er hat 9 Millionen Dollar bloß für Reas ausgegeben, für Rea-Programme und irgendwelche Recovery-Programme. Und der ist seit 2005 in über 65 Anläufe hat er gebraucht, um trocken zu werden. Also der Mann war bis zum letzten Tag kaputt. Und man kann es fast schon so sagen, so traurig wie es immer ist, vielleicht findet er jetzt seinen Frieden endlich mit dem Ganzen und kann sagen, gut, ich habe mein Bestes probiert. Er hat ja auch Geschichte geschrieben und er hat ja, und Chandler und Friends wird auch die nächsten 100 Jahre immer noch ein Thema sein, immer noch relevant bleiben, weil das einfach so gut ist. Friends ist einfach so gut und jeder Mensch, der Friends irgendwie hatet, den versuche ich tot zu argumentieren, weil es einfach nicht geht. Friends kann man nicht haten. Selbst als der größte, ich bin einer der größten Stiesel und einer der größten Zyniker der gesamten Welt und ich liebe Friends, weil Friends ist einfach saugut. Das ist einfach die Top 3 Sitcom aller Zeiten. Das kannst du, vielleicht sogar die beste Sitcom aller Zeiten. Ich sag's einfach, wie es ist, die beste Sitcom aller Zeiten ist Friends. Wird nichts drankommen.
Das weiß ich nicht, aber da fällt es mir auch zu schwer, da irgendwelche
gut, vielleicht, Reihenfolgen vielleicht zu noch, finden. Vielleicht noch eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy.
Das ja, ist einfach, aber da fällt so viel rein. Weiß, Modern Family hast du auch noch, das ist halt auch wirklich gut.
Aber es ist keine Sitcom. Also ich finde es so klassisches Sitcom-mäßiges, so dieses halb im Studio, halb irgendwie vor Leuten gespielt und so. Davon ist da wirklich Friends auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Ist ja auch mit Recht, irgendwie haben ja über 5 Staffeln lang für jede Episode eine Million Dollar bekommen. Hm. Also, und die haben über 20 Episoden pro Saison, wollte ich gerade sagen, pro Season gemacht. Also,
also finanziell sind sie über den Berg, glaube ich.
Ich glaube schon. ob man das mental so sagen kann, von allen auch noch die anderen, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Trotzdem, rest in peace, Matthew Perry war es einer der tollsten Menschen, die es gibt. Und ich will unbedingt das Buch lesen von ihm, aber ich traue mich nicht. Weil ich habe schon von vielen gehört, so selbst in den ersten 15 Seiten, danach bist du einfach schon so niedergeschlagen, wenn er das so schreibt. Und jetzt nach seinem Tod ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ich wollte
gerade sagen, das ist jetzt wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer geworden nach seinem Tod jetzt und dem tragischen Ende, wenn man das so will.
Das stimmt, dem tragisch glücklichen Ende am Ende, wenn man es so auch sehen möchte. Um jetzt mal ein bisschen positiv der ganzen Geschichte rauszugehen. Kommt eigentlich noch ein Spiel dieses Jahr raus? Weißt du da irgendwas, was man spielen sollte, um mal wieder das Gaming aufzugreifen? Alan Wake 2 habe ich Bock drauf, muss ich sagen. Das sieht interessant aus. Ich habe das Remake vom ersten Alan Wake gespielt, war ich nicht so begeistert, aber ich schieb's eher drauf, weil es schon 15 Jahre alt ist. Oder länger sogar. Aber es sah ganz cool aus und ansonsten weiß ich halt nicht. Ich bin halt überhaupt nicht drin in diesem Ganzen. Was kommt wann raus mehr?
Ich überlege gerade, mir fällt jetzt auch spontan gar nichts ein.
Gibt ich mach einfach mal, wir sind ja moderne junge Leute und ich mache einfach mal das Internet an und frage mal PS5 Release. Leute, fünf Sekunden müssen wir noch geben. Natürlich gehe ich PS4 Release rein, ich voll Idiot. Release. Ach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller schönen Technik und so, aber mich kotzt trotzdem Touchscreen an. Wie oft ich mich bei diesem Scheißding verschreibe, ist unfassbar. Und mich kotzt das Ding einfach an. Ich hoffe. Aber andererseits, ich glaube, Tasten würden mich genauso ankotzen.
Eben.
Ja, dieses Jahr kommt nichts mehr groß raus. Also alles für nächstes Jahr. Ich glaube, Spider-Man 2 war der letzte große Release für dieses Jahr. Und dann, ich guck gerade durch, wartet Leute. Nö. November. Persona 5. Er kommt nicht noch das neue Star Wars. Ich wollte gerade sagen, das neue Star Wars, aber das habe ich ja schon gespielt. Also das hier Jedi-Ding. Dumm wie ich bin manchmal, ne? Ne, kommt nichts raus. Also, freuen wir uns auf nächstes Jahr dann. Auf neue, tolle Spiele. Und wir freuen uns auf die nächste Folge 52, die dann auch in hoffentlich 2 Wochen kommen wird. Mal gucken, wie es unsere Zeit zulässt. Deshalb sage ich vielen Dank, Dennis, und mach dir noch einen schönen Abend mit deinen Chili-Fake-Karne.
Das mache ich. Dir auch einen schönen Abend mit deinen Bratkartoffeln und
Quark.
Quark, genau. Ich hole mir dann noch Platin. Chili plus Platin. Das ist mein Montag.
Boah, das ist ein geiler Montag. Ah, noch ganz kurz zum Quark. Leinölquark ist bei euch kein Ding, ne?
Was für ein Quark?
Hat sich erledigt. Mach's gut, Dennis. Mach's gut, Leute. Ciao.